Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotionaler
Zweikampf. Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Mr. Futsal, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Freunde, an den Mikrofon, wollte ich sagen. Das stimmt ja gar nicht. Liebe Futsal-Freunde an den Kopfhörern. Hört sich ganz komisch an, Sebastian, oder? Ja. Aber ja, an was kann man denn sein? An den Audiogeräten.
An den Endgeräten.
An den Endgeräten. Liebe Futsal-Enthusiasten.
An den
Lautsprechern. Liebe Futsal-Konsumenten an den Endgeräten.
Ach Gott, Konsumenten.
Willkommen beim Podcast. Hier ist euer Futsal-Economist Daniel Weimer und die zweite, nicht Rangfolge, aber zweitgenannte Stimme des Futsals, Sebastian Rauch auf der anderen Seite. Hi, Sebastian.
Ja, hallo Daniel. Es ist mir eine Freude. Es ist mir eine Freude, hier die Yin-Yang-Futsal-Gruppe, Zweiergruppe, Duade, was auch immer.
Ja, schön. Jetzt strapazier mal den Begriff bitte nicht zu stark mit deinem Yin-Yang. Das wollen wir jetzt nicht jedes Mal hier diskutieren.
Du redest dann vom Futsal-Konsumenten. Dieser Bezug und der Titel Futsal-Konsument stößt so ein bisschen auf bei mir. Aber es ist in Ordnung.
Ja, deshalb mache ich das Sebastian. Damit
Wiedererkennungsmerkmal, ne?
Ja, ich hab mir das einfach als mein Ding für Futsal. Ich sage jetzt Futsal konsumieren, das ist jetzt meine Eigenmarke. Du hast auch schon das T-Shirt mal designt. Hier, ich konsumiere Futsal.
Futsal-Konsument. Ja. Konsumiere Futsal, genau. Design steht, ne? Design steht. Müssen jetzt nur eine Produktion bringen. Vielleicht finden wir jemanden, der uns unterstützt und uns Spenden zukommen lässt, damit wir die ersten T-Shirts produzieren können und auf den Markt bringen können.
Ja.
Ist ja nicht schlecht.
Okay, für den Weltmarkt. Für den Weltmarkt.
Für den Weltmarkt, für den deutschen Weltfutsalmarkt. Oh Gott, ey.
Ich muss mal nachfragen, wie es bei, wir hatten ja vor anderthalb Jahren den Podcast mit den Torwart-Handschuhen, mit den Claws. Was noch?
Ja, kann ich ja. Diese Däumelinge, ne?
Genau. Ich müsste mal anfragen.
Daumen und Finger drin sind. Genau.
Wie es da läuft. Marvo, das war ja Marlon Walter, schöne Grüße hier. Und Marva.
Ja,
so heißen die, glaube ich. Ich muss mal fragen, wie es läuft. Jetzt auch nach Corona, wenn jetzt die Spiele wieder laufen, würde mich mal interessieren. Das ist ja so das erste deutsche Futsalprodukt.
Hat auch einen gewissen innovativen Kontext, finde ich. Also innovativ habe ich so vorher noch nie gesehen. Ob es dann funktional passt, ist halt eine andere Geschichte. Aber das wird uns der Markt dann auch zeigen, wenn es denn...
Der Markt entscheidet. The Invisible Hand.
Ob man es kauft oder nicht, ob man es konsumiert, Daniel. Genau.
So, da war ja diese Woche, wir haben wieder News, wir haben Relegation, wir haben Champions League. Haben wir heute ein paar gute Themen, würde ich sagen. Starten wir mal mit den Futsal-News aus Deutschland und der Welt. Sebastian, was hast du?
Also ich muss sagen, diese Woche habe ich es ganz entspannt angegangen. Ich habe mich sehr auf die Futsal Champions League fokussiert und konzentriert. Da gibt es ja auch ein paar Sachen, aber das können wir gleich als extra Thema machen. Das wäre mein Vorschlag. Relegation war spannend. Wir haben so viel vor uns auch noch. Jetzt geht es in die heiße Phase. Von daher. Aber Futsal News an sich. Ich überlege. Ich habe immer so, im Kopf habe ich so Dinge, die ich nicht öffentlich sagen darf. Weißt du? So, kennst du ja, ne? Wir müssen uns ja auch ein bisschen zurückhalten.
Ja, was willst du denn jetzt Geheimes hier rausplaudern?
Ja, eben. Man hat so viele Informationen und man würde so gerne was ausplaudern, aber dem muss ich mich leider unterordnen heute. Aus Vertrauensgründen gegenüber Leuten, die ich sehr mag. Ja, Daniel, aber was hast du denn für News? Fang du doch mal an und dann
so heiß machen mit News. Ja, dann fange ich mal an. Ja, ich habe einmal den Bericht vom FC Penzberg über das letzte Spiel. Der war online, also von der Zeitung da. Und oder war ein Zeitungsartikel oder auf der Seite, nee, auf der Seite selber. Penzberg.de, ja. Jetzt muss ich mal gucken. Und da fand ich zwei Aussagen interessant und auch herzschmerzend oder ja, da zittert schon das Futsalherz. Nämlich einmal das, was wir uns ja schon gedacht haben, was wir schon mal diskutiert haben, dass die Jungs da alles alleine machen müssen. Carlos und Hitri nochmal schöne Grüße und deshalb wurde hier auch nochmal erwähnt, dass die Zukunft eben ungewiss ist. Also auch bei den Jungs ist Familie, Job, alles Prio 1, ja, wie bei uns allen. Und jetzt nochmal so einen riesen Aufriss zu machen, ist schwierig. Ja, das ist also da nochmal auf dem Artikel klar geworden, Ungewissheit, wie es weitergeht. Und auch natürlich der Artikel, der Satz, ja, die Jungs waren froh, als es vorbei war. Das Schlachtfest, weil man ja nur mit 6 oder 8 Mann angereist ist, Uğur Meleki noch im
als
Feld.
Als Feldspieler, genau.
Ah, da blutet mir das Herz, dass man sowas in Zusammenhang mit Futsal sagen muss. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, so ein Event. Was hätten wir da vor Jahren dafür getan, für dieses Spiel? Aber ich kann die Jungs völlig verstehen. Also die Entwicklung, die wir in dieser Saison genommen haben und auch die Liga genommen hat oder die Liga nimmt und auch der Verein, ist die Aussage absolut nachvollziehbar. Ja. Ja. Und auch nicht zu kritisieren. Ist klar, wenn man.
Nee, es ist. Auch Penzberg hat mit der Bundesliga auch eine Mammutaufgabe einfach hinter sich gebracht. Ich habe auch den Artikel gelesen. Ich habe ihn auch zugesendet bekommen von jemandem, den ich hier sehr lieb grüße. Und habe mir den angeschaut und ich war auch überrascht über, ich sag mal, über Aussagen. Das Projekt Penzberg mit Aussagen wie, ob es überhaupt in so einer Konstellation noch Sinn macht, glaube ich, stand dort drin. Und dann natürlich muss man sagen, also wir reden hier halt von der Bundesliga, ne? Und da spielen jetzt gerade 6 Vereine auch in der Aufstiegsrunde Relegation. Und dann sagt hier ganz klar, ein Bundesligist offen, dass da die Zukunft ungewiss ist. Ne? Wie fühlen sich denn die 6 Relegationsteams da aktuell? Die, oder ja, sagen wir mal 4, 5 davon, die wirklich ganz ernsthaft die Voraussetzungen schaffen wollen. Ja, und in Penzberg ist es sehr wackelig anscheinend. Ne? Also bin ich sehr gespannt auf den weiteren Entwicklungsverlauf dort im Süden der Republik.
Man kann jetzt vielleicht auch da Bezug auch nehmen auf das, was du nicht sagen durftest, was auch ich nicht sagen darf, aber wir können ja, glaube ich, so viel sagen. Wir erwarten noch Überraschungen zur nächsten Saison. So könnten wir es vielleicht sagen.
Genau. Über Penzberg konnte man jetzt schön reden, weil es öffentlich im Artikel steht.
Ja.
Aber wir haben von einigen Vereinen ein paar Interner, weil wir auch noch irgendwo mal hier und da jemanden kennen und so weiter. Und aber ich habe auch ganz, ganz klar da versprochen, dass ich hier dazu mich nicht äußere. Zu Penzberg kann ich mich äußern, weil es einen Artikel dazu gab. Und ja, du und ich, wir beide haben Informationen und ich denke, wir gehen noch von der einen oder anderen Überraschung aus, die in den nächsten Wochen und Monaten auf uns zukommen könnte im Rahmen der Bundesliga.
Punkt. Genau. Wollen wir es nicht hoffen? Wollen wir hoffen, dass alle Teams wieder so an den Start gehen? Aber wenn ich das vergleiche mit anderen Bundesligen im Handball, Basketball, Volleyball, scheint mir unsere Situation sehr, sehr unsicher zunächst. Ja, wenn ich mir das vergleiche, was dort an Stabilität vorherrscht. Aber das ist das erste Jahr. Alle haben jetzt verstanden, was es bedeutet, was es kostet, was man realisieren kann, was man theoretisch realisieren kann, aber in der Praxis die Spiele auslaugt. Was Anreise an einem und demselben Tag betrifft und so. Jetzt weiß man, was das wirklich bedeutet am Ende des Tages. Und da dieses Learning wird für die Vereine interessant sein. Und man sieht halt auch, 200 Zuschauer im Schnitt, wenn überhaupt, ist das, was wir eigentlich vermutet hatten. Es gab ja auch immer wieder Träumer, die da von tausenden Zuschauern geträumt haben in der Futsal-Bundesliga.
Im Schnitt waren es deutlich weniger. In der Bundesliga, der Schnitt war ja irgendwas mit 100 und knapp über 100.
HSV, muss man leider sagen, auch MCH in einigen Spielen deutlich nach unten gezogen im Schnitt.
Oh, stopp mal. Der MCH ist 4. Platz in der Bundesliga-Durchschnittszuschauergeschichte.
Ich habe ja in einigen Spielen, das waren glaube ich die ersten beiden, nicht in allen.
Aber unabhängig davon, Corona hat natürlich mit reingespielt. Ja. Man muss aber sagen, manche Teams haben gezeigt, dass mehr wäre gegangen. So könnte man sagen. Mehr wäre möglich gewesen. Und deswegen, klar, kann ich deine Aussage verstehen.
Jo.
Ja.
Dann hatten wir ja weitere Transfers. Gibt es nicht. Also Zabihi und Joos zu den HSV Panthers. Bisher die einzigsten Transfers, die ich jetzt gelesen habe oder gehört habe. Hast du noch weitere Transfer-News?
Oh ja, hatte ich die Woche was gelesen? Ich weiß es nicht. Also manchmal kann ich das auch der richtigen Woche nicht mehr zuordnen. Weil
also hinter den Kulissen muss man sagen, weiß man, was läuft oder was so was sich anbahnt. Aber offiziell ist.
Genau. Ich weiß nicht, ob ich alles sagen darf. Vielleicht rutscht mir heute noch was raus.
Das ist ein Satz, wo man weiß,
vielleicht rutscht mir noch was raus. Aber es gibt so viele Themen, Daniel, die wir öffentlich diskutieren können, kann ich dir sagen.
Okay, das stimmt.
Aber, und alles zu seiner Zeit, junger Padawan, immer mit der Ruhe. Wir werden noch zu den ganzen Neuigkeiten dann Woche für Woche berichten können. Denn es wird sich sicherlich noch was tun, wie wir schon sagen. Also stehen so einige Zeichen in die Richtung und positiv wie negativ. Und wir hoffen natürlich, dass unsere negativen Prognosen nicht eintreffen. Ne? Aber Daniel, du weißt auch, wenn wir was prognostizieren hier oder Thesen aufstellen, dann sind die nicht ganz undurchdacht. Ne? Also wir machen das hier nicht aus dem Stegreif, quatschen wir darüber. Aber da steckt Hirnschmalz hinter und Herzblut. Diese beiden Sachen mischen sich bei uns. Boah, eklige Vorstellung, aber ist trotzdem.
Boah. Okay, lassen wir den nächsten News kommen. Wir haben uns hat die Zuhörerpost, E-Mail-Post erreicht von Horst. Horst ist ehemaliger Schiedsrichter und hat kurz kommentiert zu der Szene in Weil-Imdorf mit dieser Ausmessung der Mauer, in der Bosinovic statt 5 Meter gute 7 Meter weg war. Und daran waren zwei Sachen interessant. Horst hat mal ganz kurz erklärt, dass es durchaus da im Amateurfußball manchmal schon so ein bisschen die Sache hat, dass der Schiedsrichter so ein bisschen weiter wegstellt, einfach um vielleicht auch manchmal das Strafmaß vielleicht ein bisschen zu verschärfen selber, weil man nicht so das Recht hat, darauf zu einer Nachkontrolle zu verlangen. Dann, dabei ist mir aber eingefallen, ob man das machen sollte oder nicht, ist jetzt dahingestellt, aber alleine 1 Meter. Ja, also wenn sagen wir mal, ein Schiedsrichter macht das, es wäre okay zu sagen, ja, wir schieben einfach mal die Mauer 1 Meter nach hinten, weil es im Fußball so gemacht wird. Dann habe ich mir überlegt, 1 Meter zu verschieben im Fußball ist 1 Meter von 120 Metern in der Länge. Und im Futsal ist es eben 1 Meter von 40 Metern in der Länge, den ich ranschiebe.
Lass mal ganz konkret das Beispiel aus Weidemdorf nehmen. Ich habe jetzt gerade im Kopf ein bisschen gerechnet. Ich hoffe, ich liege richtig. Oh. Aber das waren ja 2 Meter mehr, so ungefähr 7 Meter. Ne? Jetzt, das sind 2 Meter, das sind also auf 40 Meter Länge des Spielfeldes, ist das also 1/20. Nimm 1/20 von 100 Meter Spielfeld beim Fußball, hast du 5 Meter. Also das ist die Dimension, die wir dann davon sprechen. Also das fällt im Fußball auf. Im Futsal vielleicht nicht so, aber dieser Vergleich, diese Proportion muss einfach hier natürlich reflektiert werden, dass man hier eben nicht vom Fußball und irgendwelchen erzieherischen Methoden von Schiedsrichtern, die dann irgendwie der Mannschaft zeigen will, so, ich bin der Chef hier. Nee, das kannst du nicht 1:1 übertragen, weil du einfach eine ganz andere kleinere Dimension hast im Futsal und damit eigentlich einen viel größeren Impact, wenn du auf einmal 2 Meter wegnimmst oder drauf tust. Ne? Das ist Willkür am Ende des Tages. Ne? Auch zum Teil aus meiner Sicht, weil es natürlich festgelegt ist, dass hier der Mindestabstand von 5 Metern eingehalten wird. Und den Mindestabstand von 5 Metern, auch ganz wichtig, das sind die 5 Meter. Mindestens heißt, die Mannschaft, die gegnerische Mannschaft kann von sich aus sagen, ich gehe auch 6 oder 7 Meter weg. Aber muss mindestens 5 Meter vom Ball weg sein. So, das ist der Begriff mindestens da drin. Da entscheidet nicht der Schiedsrichter, oh, hier ist mindestens 5 Meter, also geh mal 6 Meter zurück. Das ist Willkür. Das ist das Ding. Also der Schiedsrichter zu sorgen, dass der Ball, der Radius 5 Meter um den Ball mindestens frei ist. Und das ist seine einzige Aufgabe, nicht 7 Meter.
Ich bin ja grundsätzlich bei dir. Ich habe es selbst in der aktiven Zeit wirklich schlimmst. Also Fouls ist immer für mich Grauzone, ist immer subjektiv, kann man eigentlich nie richtig sagen, richtig oder falsch. Aber irgendwelche Regelauslegungen, die ganz klar in den Regelbüchern stehen, ja, die müssen einfach sitzen. Ja. Was noch schön war, also erstmal super, dass uns Horst schreibt, auch eine super lange E-Mail, also nochmal schöne Grüße da an Horst.
Ja, liebe Grüße an Horst.
An die treue Podcast-Schaft. Einen Punkt dann hat er auch nochmal aufgegriffen, war die Anzahl der Schiedsrichter in den unteren Ligen und meinte auch, dass es sehr teuer ist, ja, für unsere Ligen. Und da habe ich auch, ja, es ist halt echt so ein Thema, ja, warum beginnen wir nicht, weil wir gerade wegbrechen in der Breite, auch wegen der organisatorischen und finanziellen Seite, warum beginnen wir eigentlich nicht in den unteren Ligen, einfach um Mannschaften ran zu locken, ein Schiedsrichter, reduziert die Kosten deutlich, aber auch mit Bruttozeit. Also, da habe ich mir die Frage gestellt, ja, muss der Futsal nicht auch flexibler sein, so wie wir es vom Fußball für den Futsal verlangen, etwas flexibler zu sein? Ja, zu sagen, ja, Futsal ist immer netto. Ja, aber können wir nicht flexibel sein, weil es den Einstieg erleichtert, weil wir dann keinen Zeitnehmer benötigen? Ja. Immer auf unterster Ebene gedacht, die Einstiegsebene. Wie siehst du das?
Ja, ich finde, solange wir auch keinen, also die Bundesliga ist natürlich jetzt für viele auch bezahlter Sport, okay. Auch in der Regionalliga wird sicherlich mal hier und da ein Spieler mal Geld bekommen. Ich finde, es ist eine gute Idee. Ist es eine gute Idee, um Niedrigschwelligkeit zu gestalten, weil ein Zeitnehmer extra auch nochmal zu stellen für eine Nettospielzeit in der untersten Liga ein Hemmnis ist, wo du eine Schwelle hast, die problematisch ist. So. Aus meiner Sicht, in der untersten Liga brauchst du keine Nettospielzeit, wenn du eine Niedrigschwelligkeit haben willst, also willst Leute in die Halle holen zum Zocken, punkto zwei Schiedsrichter, warum nicht einfach einen guten? Der reicht doch schon. Also,
das ist noch ein anderes Thema, richtig. Eigentlich haben wir so immer schon einen guten, einen schlechten und der schlechte widerspricht auch dem anderen gar nicht. Das ist auch ganz häufig der Fall in unteren Ligen.
Du hast ja so einen Hauptschiedsrichter, der immer entscheidet. Das ist auch krass. Also du hast natürlich für die kleinen Situationen und so, aber du hast einen Hauptschiedsrichter, der im Zweifel entscheidet. Warum nicht einfach nur einen Hauptschiedsrichter in den unteren Ligen? Und dann kann man sukzessive hochgehen. Ich finde, der nächste Schritt wäre auf jeden Fall wichtig, dass man Netto-Spielzeit kriegt. Das wäre gut. Das wäre ein wichtiger Schritt. Aber wie man das macht, dafür brauchst du natürlich auch untere Ligen, die mit ein bisschen Abstand zur Regionalliga sind. Weil die Regionalliga sollte dann am Ende des Tages voll Futsal sein. Weil der Aufsteiger daraus hat sich dafür qualifiziert, dass er Bundesliga spielen könnte, ne? Also relegationsmäßig. Also von daher, aber spannende Thematik, sollte man auf jeden Fall mal überdenken. Aus meiner Sicht macht das wenig Sinn, ganz unten dieselben Bedingungen zu haben wie in der Bundesliga. Macht im Fußball keinen Sinn, auch in anderen Sportarten hat man immer Abstriche, vor allem in Sachen Schiedsrichter, weil es am Ende Kosten sind und auch die Ressourcen, wie Schiedsrichter überhaupt auch zu haben in en masse, sind halt auch nicht immer gegeben, ne? Und ja, also finde ich spannende Thematik, sollte man auf jeden Fall mal überdenken.
Also da immer gut, da entstehen immer neue Ideen mit solchen, mit den Austausch.
Ja, cool.
Ja, das war eigentlich ganz top. Und ein Thema, ja, ich habe jetzt nichts weiter an großartigen News. Ich habe mich nur noch mal wo ich die Bilder gesehen habe aus der Relegation, da haben wir vielleicht jetzt den Schwenk indirekt hin und habe jetzt wieder auch einen Yilo Hirosawa gesehen, der eben für die Relegation kämpft. Und ich möchte mal kurz mit dir diskutieren, bevor wir zur Relegation dann kommen. Was muss nächstes Jahr, was erwarten wir, was erwartest du vom DFB hinsichtlich der Nominierungen? Es ist für dich wichtig, dass nächstes Jahr einfach auch ein Hardcut stattfindet. Nominierte Spieler für die Nationalmannschaft müssen Bundesliga spielen. Oder lässt man die Ausnahmen?
Ich sag dir eins, wenn Ricardinho jetzt Deutscher wird und in die Regionalliga wechselt zum PCF Mülheim, bitte nominiert ihn.
und auch Deutscher wird. Nein.
Genau, oder Deutscher meine ich ja, wenn er Deutscher wird und, wir reden bei uns vom Futsal, vom Entwicklungssport, wir sind Entwicklungsland, das heißt Spieler, wer entwickelt sich? Die Spieler entwickeln sich, du brauchst also Bedingungen für die Entwicklung, wir haben jetzt schon gute Erfahrungen in der Bundesliga, dass Spieler sich dort entwickeln können, Während wir aber sehen in der Regionalliga über diese Zeit, das sehen wir jetzt auch gerade in der Relegation teilweise, finde ich. Also ich kann da gleich noch ein bisschen zu Köln und Regensburg können wir ein bisschen sprechen. Da habe ich auch ein bisschen nochmal inhaltlich, taktisch nochmal analysiert, individualtaktisch, zumindest ein paar Hinweise, auf die man da also mal in den Highlights achten kann. Was ich aber sagen will ist, ich glaube, dass man hier einen Cut ziehen sollte, weil es nicht die Bedingungen sind in der Regionalliga, leider, die man braucht, um sich zu entwickeln. Und in der Bundesliga sind einfach viel bessere Spieler als in der Regionalliga. Auch die Spitzenspieler der Regionalliga, glaube ich, sind mittlerweile in gewissem Grad abgehangen, wurden abgehängt. So, ne? Ich glaube, ein Jahr ist okay. Ich finde auch, da ist auch natürlich auch eine Lebensbedingungsfrage, ob die Spieler überhaupt bereit sind, auch dann für den Futsal zum Beispiel zu wechseln. Ich glaube aber auch ganz ehrlich, kein Bundesligist ist großartig interessiert an manchen Spielern aus der Regionalliga noch, wenn man denn seinen Kader, so wie man ihn hat, jetzt aktuell zusammenhält. Ja, also das einerseits auch. Ich denke nämlich, in der Regionalliga hat man jetzt ein bisschen an Meter verloren als Individualist oder als Individualspieler. Und das sieht man einfach an so Spielern von den HSV Panthers aus Sennestadt. Ja, man kann auch sagen, vor der Saison, okay, cool. Da haben die Futsal Panthers Köln gegen Sennestadt in einem Testspiel, ach, das war, kann man gar nicht messen, 3-3 gespielt irgendwie gegen die Panthers gegen EMCA. Heute wird das Spiel wahrscheinlich auch 6-1 ausgehen oder so, 7-1. Weil die Spieler, wie ein Stuart Ack, heftig, klar, also erkennbar einen Schritt nach vorne gemacht haben. Während Spieler wie aus Köln, jetzt die Osawa, ich werde gleich nochmal über Rüschenpöhler ein bisschen reflektieren, die machen sehr viel falsch in der Defensive, was dann Bundesligaspieler ausnutzen. So ist das. HSV Panthers, wahnsinnige Entwicklung, manche Spieler. Auch Öztürk. Vorher nie ein Name gewesen. Viel besser als vielleicht, also was heißt viel, aber ich denke deutlich besser im direkten Vergleich zu einem Spieler aus der Regionalliga. So ist es. Und deswegen Entwicklungsbedingungen beachten, aus meiner Sicht. Deswegen würde ich einen Cut machen, Bundesligaspieler primär. Sollte die Regionalliga sich irgendwann so entwickeln, dass man da bezahlt wird und alles Mögliche und einen guten, leistungsmäßig guten Wettbewerb hat, den hat man aber halt nicht. Da hast du nicht Woche für Woche Bundesliga-Niveau. Auch in der Bundesliga fehlt es natürlich hier und da mal mit hohem Niveau, aber dort hast du ein deutlich höheres Niveau.
Und das war ja auch das Argument für die Bundesliga immer gefordert. Ja. Warum will auch der DFB die Bundesliga, warum möchte auch der Bundestrainer die Bundesliga einfach, um Spieler auf höchstem Niveau zu generieren, um den Mehrwert für die Spieler zu tätigen, um auch die Spieler einschätzen zu können. Nämlich, können sie das Tempo auf höherem Niveau mitgehen? Und ja, dann da bin ich bei dir. Klarer Cut, ansonsten führen wir das Thema Bundesliga in dieser Wachstumsphase ad absurdum und sagen, wir brauchen auf der einen Seite die Bundesliga, um diese Spiele und diese Vergleichsplattform zu haben und gehen dann aber den Schritt, naja, komm, gut, jetzt spielt er halt da und nehmen dann die Spieler doch mit, weil es bequem ist, weil man dann den Spieler nicht vor den Kopf stoßen muss, auch keine Alternative suchen muss. Und da machen es sich auch aus meiner Sicht einige eben zu einfach. Und es hilft der Bundesliga, auch ein Argument, glaube ich, es hilft der Bundesliga zu überleben, wenn die Spieler in die Bundesliga wechseln wollen. Also, weil dann hat die Bundesliga Zufluss an Spielern, weil die Spieler wollen und müssen in die Bundesliga. Und das kann der Bundesliga als Ganzes nur helfen, weil dann wiederum wieder jeder besser wird, wenn das Niveau steigt.
Ja.
Ich bin gespannt, ob man weiterhin auch dieses Vehikel Nationalmannschaft, wir haben das schon oft diskutiert, was eine Nationalmannschaft für ein Vehikel sein kann, außerhalb des reinen Erfolgs auf der Platte. Und das ist so ein Punkt, eine Multiplikator-Sache. Übrigens, ganz witzig, haben mich jetzt bei uns, bei den Damen in der Gruppe, haben sich die Spielerinnen, die beim Sichtungslehrgang waren, haben Tipps weitergegeben an die anderen Spieler. Ja, beim Training, in der Auswahl haben wir das und das gelernt. Die Ballattackierfinde zum Beispiel wurde angesprochen. Fand ich stark. Dass man, ja, genau das ist es. Das bringt eine Nationalmannschaft, eine Auswahlmannschaft. Das ist dieser Wissenstransfer. Dieser hätte nicht stattgefunden. Also die Spielerin hätte das nicht da reingeschrieben ohne diese Auswahlmannschaft. Fand
Ja,
ich
aber
stark.
Daniel, das ist ja eigentlich ein Kerngedanke einer Auswahl im Futsal aktuell, wenn du Entwicklungsstand hast. Ich kann mich noch erinnern, in meiner Zeit in Westfalen einfach oder auch in Niedersachsen, da habe ich wollte Trainer einladen, die sollen zugucken und dann haben die auch neue Trainer, Grundlagen, Futsal, all diese individualtaktischen und technischen Dinge, dann wie trainiert man die, wie geht man über in die Gruppentaktik, Demo-Trainings mit der Auswahl dann sozusagen gezeigt und den Spielern das immer wieder mitgegeben. Damit man sagt, ey, hier, individuell musst du halt auf diese Dinge achten. Und das ist der Sinn einer Auswahl, der grundsätzliche. Es geht ja nicht darum, das Landesauswahlturnier zu gewinnen, sondern dass du am Ende des Tages für deine Vereine im Verband dann da wirklich einen Anreiz schaffst. Einerseits natürlich, die besten Spieler kommen in die Auswahl, aber diese besten Spieler haben dann die Verantwortung oder auch die Trainer dieser Spieler dann die Verantwortung, das in den Vereinen zu multiplizieren. Ne?
Ich meine,
Und
eine
deswegen ist das
Ausnahme
ganz
könnte man
wichtig,
vielleicht machen.
transparent zu sein.
Das erste Jahr, also wenn ein Spieler entdeckt wird, dann zu sagen, okay, klar, das erste Jahr kannst du noch in der unteren Liga, kann ja auch sein, ein Superspieler wird in der dritten Liga entdeckt.
Ja.
Ja, so mal ganz überspitzt gesagt. Dann kann man ja noch sagen, okay, er ist ja jetzt gerade erst gesichtet worden, aber dann eben auch im nächsten Jahr zu sagen, ja, du musst dich jetzt weiter bewegen, ansonsten machen wir das nicht. Hier gilt, spätestens im zweiten Jahr der Sichtung muss der Spieler in der Bundesliga spielen, ansonsten wird er nicht mehr berücksichtigt für weitere Nominierungen.
Ja. Also
Naja.
Daniel, machen wir ja keine Gesetze, deswegen können wir alle unsere Ideen aussprechen. Also ist nur die Idee, wie man die Entwicklung tatsächlich am besten unterstützt für eine Nationalmannschaft, auch für die Bundesliga. Ist aber wieder auch eine Perspektive, da geht es darum, wie stabilisiert man die Bundesliga, weil wir aktuell einfach das Gefühl haben, auf Basis und auch durchaus einen Gedanken hegen, auf Basis unserer Information, dass die Bundesliga einem gewissen Grad nicht alle 10 Mannschaften, die da sich jetzt, wo die da am Ende drin sich befinden für die nächste Saison, da vielleicht stabil sind. Ne? Deswegen wünschen wir uns da Stabilität, wir wünschen uns da einen Anreiz und damit das bestehen bleibt. Gleichzeitig, ne, das einen haben ist das anderen nicht haben. Ne? Das heißt, gehen auch Spieler verloren, auch sehr gute Spieler dann im besten Fall. Aber, und das sieht man, wenn man eben den Schritt nicht macht, dann wird man sich aber auch nicht individuell großartig weiterentwickeln. Deswegen, ja, ein Jahr und dann musst du hoch. Ja, aber die besten Spieler werden ja eh hochkommen. Also im
Siehst du
besten Fall
jetzt,
auch
ne?
Deutsche. Ja, natürlich, wenn, ja, jetzt, genau, das meine ich gerade im Weiteren. Im besten Fall natürlich auch ein paar Deutsche. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das Duell zwischen Köln und Regensburg dir anschaust, dann hast du natürlich bei Regensburg weniger deutschstämmige Spieler, ne? Also von daher, genau, das ist halt das Problem. Die Bundesliga muss Anreiz und auch ein Wettbewerb sein. Und der ist auch schon in der Regionalliga dann in den Spitzenteams natürlich auch mit vertreten, ne? Weil die fühlen sich als Bundesligisten hier und da schon. Aber da kommen wir gleich drauf. Können wir schon mal
Aber
einen
ist doch der
Hinweis.
perfekte Übergang, oder? Zur
Ja, wollten wir nicht
Relegation.
noch Champions League heute?
Ich hätte das jetzt als
Also ich
letztes
habe gerade gesagt,
gemacht.
ach, wollen wir Champions League zum Schluss? Okay.
Ist
Machen
für
wir
mich das
Champions League zum
größere
Schluss?
Highlight gewesen, aber.
Ja, war für mich, ich weiß nicht, also Verbundenheit ist natürlich zu den
Entscheid
Relegationsteams,
du,
aber ja,
Sebastian,
klar.
du hast jetzt die
Nein,
Macht.
komm, wir waren jetzt, also wir dürfen es nur nicht vergessen, wir starten jetzt mit der
Steht hier bei
Relegation,
mir,
mein
ne? Ist
Lieber.
alles hier sicher. Ja, komm, lass jetzt Jahn gegen Panther machen. Jahn Regensburg gegen Panthers Köln.
Ja, erstmal einordnen für die Zuhörer da draußen. Ja, also das zweite Spiel der Relegationsgruppe 1, ne, zwischen Jahn Regensburg und Futsal Panthers Köln fand statt am Samstag. Und es war, wenn man so will, da Beach United gegen beide verloren hatte zuvor, mehr oder weniger ein kleines vorentscheidendes Spiel für die Relegationsgruppe. Und Jahn Regensburg, kann man jetzt sagen, gewinnt 4:1 gegen die Futsal Panthers Köln. Wirkte anhand der Highlights, muss ich sagen, recht souverän, muss man sagen. Wirkte deutlich besser als Köln. Ja, man muss sagen, also wirkte schon wirklich stabil und Köln hat Schwächen gezeigt, die mir es schwer machen zu sagen, die Jungs würden gegen einen Bundesligisten gewinnen. Also ich habe ja schon mal gesagt, also Köln kann natürlich sagen, man hat mal gegen den MCH 3-3 gespielt vor einem Jahr oder sowas, aber man hat auch gegen Mainz 5-1 verloren in der Vorbereitung. Also das sind alles so Dinge, muss man nicht sagen. Ich glaube, dass die Spieler, die Kölner, defensiv, individualtaktisch und technisch leider nicht die Entwicklung haben, die man braucht, um in die Bundesliga zu kommen. Während die brasilianischen Spieler aus Regensburg diese Sachen alle drauf haben, wissen, wenn jemand falsch steht in der Defensive, das 1-1 zu gehen. Wenn keine gruppentaktische, individualtaktische Unterstützung da ist, dann nutzen die das aus, hat man gesehen in dem Spiel. Mhm. Aber willst du erstmal zu dem Spiel was sagen? Hast du noch irgendwie, also willst du erstmal ein bisschen Highlights sprechen?
Erstmal fantastisch, da 300 Zuschauer in Regensburg. Mhm. Nochmal der Beweis, dass Regensburg Bundesliga-ready, mehr als Bundesliga-ready in dem Bereich ist. Das ist wirklich ganz toll. Haben wir auch jahrelange Jugendarbeit. Da werden mit Sicherheit auch viele Kinder in der Halle gewesen sein. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet in den Highlight-Bildern, aber das fand ich gut. Auch am Anfang ist mir direkt bei den ersten Highlight-Szenen aufgefallen, Köln überraschend schwach im Druck auf den Ball. Immer 3 Meter weg von in der Defensive. Und wenn sie mal nah dran waren, dann immer zu hastig in den Ball attackiert. Und dadurch sind auch einige Tore gefallen. Das fand ich auch überraschend, das zu sehen. Und immer auf den Ball geschaut. Die Brasilianer, muss man nochmal schauen, schauen immer auf den Oberkörper in der Defensive, um eben den entsprechenden Block zu machen oder auch die Laufwege zuzustellen. Das sind für mich ganz klar Sachen, da hat das richtige Team gewonnen mit der richtigen Erfahrung. Und ja, 1-0, Pörsch. Hier Ruschenpöhler. Was ich eben gesagt habe, aktive Attacke in den Mann, viel zu aggressiv in der Situation, war auch nicht abgesichert und wird dann einfach mal auch knallhart gebeiniet. Und Spelten, super Keeper, muss ich sagen, ja auch jetzt wieder gute Szenen von ihm, aber er hat dasselbe Problem wie viele in der Bundesliga, steht viel zu tief grundsätzlich, hier nämlich auch. Und da muss er auf einmal in der Bewegung rauskommen und ist im Moment des Schusses in Bewegung nach draußen. Und das macht dann Pörsch wirklich gut, dass er den da reinnetzt.
Ja, also Gustavo Alberto Pörsch, ne, macht richtig Spaß, den zuzuschauen, finde ich, in den Highlights. Mhm. Super Aktion, ein super Abschluss, finde ich auch. Auch wenn man sagen muss, natürlich hier der Torwart kann sich anders taktisch verhalten, dann wird es nicht so leicht. Aber an der Szene hat man gesehen, dass, so leid es mir tut, und aber jetzt sind wir hier auf Bundesliga-Niveau am Diskutieren, da ist Rüschi nicht drin in diesem Niveau. Nicht mehr vielleicht, weil er sieht nicht, dass hinter sich alles frei ist, er sieht das nicht und attackiert so den Mann. Eigentlich muss er hier ganz klar einfach nur schauen, halt den Mann weg vom Tor, aber warum attackiert er? Er sieht, hinter sich hat er keine Absicherung, ne? Ich glaube, das war das, was du meinst. Und dann kriegt er den Beini, weil er irgend so einen Ausfallschritt macht. Das ist dann nicht gut genug, während Pörsch einfach zu gut war, einfach für ihn individuell. Aber das ist ein Niveau, dass du in der Bundesliga halt spätestens bei den Top-5-Teams dauernd gegen dich hast. Ne, dass sie dich 1-1 dann in dem Moment auseinandernehmen. Und das machen die super, die Regensburger. Während hier leider bei Rüschenpöhler, so gut der manchmal auch offensive Aktion hat, defensiv erster Fehler und danach kam noch einer.
Rüschi-Drehung, die war leider nicht dieses Mal zu sehen. Schade, habe ich mich schon darauf gefreut. Mhm. Dann ging es los, 2-0 durch Ailton Perros.
André, auch einfach kurz genannt. Ich weiß, ehemaliger Mitspieler von Ailton Perez.
Wirkt für mich so ein bisschen wie so der Ailton. kleiner, wendiger Typ, stämmiger Typ. Hoffentlich nicht so viele Schambeinentzündungen wie Ailton immer früher.
Ich finde übrigens ein super sympathischer Typ. Ich habe mit meiner Truppe gegen Regensburg damals gespielt. Ist ein ehemaliger Mitspieler von Cleverson Pelch aus Polen. Die haben zusammen in Polen ein Profiteam gespielt. Kennen sich, super netter Typ, auch auf dem Spielfeld immer fair gewesen, fand ich super, weil also es war immer auch eine recht aufgeheizte Stimmung in Regensburg, konnte es auch mal heiß werden, aber der war super fair und ein super guter Kicker, muss man sagen. Er wirkt ein bisschen so Ailton-mäßig, wie du schon sagst, aber der hat Fähigkeiten, der hat Skills.
Definitiv, ja? Gute Skills, macht auch Spaß anzuschauen, in den letzten Highlights schon, guter Spieler, echt ein schöner Kicker. Und ja, hier auch Vasiljevic wieder mit den Attacken in den Mann, wieder das, was ich angesprochen habe. Dann bekommt wieder Rüschi den Ball und geht völlig unnötig ins Risiko, 1-1 gegen so ein Team. Und dann fällt das Tor durch einen Querpass. Aber da frage ich mich auch, was macht Abdullahi da?
Ja.
Steht einfach und schaut. Also man bewegt sich mit dem Ball. Eigentlich, so kenne ich das, habe ich meinen Spielern beigebracht, da, so wie sich der Ball bewegt, bewegt man sich auch. Und zwar in der, in derselben auch Distanz ungefähr. Ja, meistens in der halben Distanz.
Du musst einen sicheren Pass anbieten, auf jeden Fall. Du musst eine Passoption werden als Spieler ohne Ball. Und das meine ich. Das meine ich gerade mit dem Hinweis auf gruppentaktisch. Aus der individuellen Entscheidung muss ein gruppentaktisches Mittel werden oder auch Angebot. Und hier in der Szene sieht man es. Das fehlt. Das ist nicht da bei Köln. Dass es gegen schlechtere Mannschaften, die langsamer sind und nicht so ein gutes Pressing aufbauen. Vielleicht in der Regionalliga kein Problem. Aber Regensburg kommt an ein Niveau ran, wo wir sagen, das ist ein relevantes Niveau, könnte in der Bundesliga wirklich relevant sein. Und das war's dann. Mhm. Dann verlierst du den Ball dort und dann machen sie kurz vor der Halbzeit, in der 20. Minute, passend, wirklich das 2-0, effektiv, Effizienz, auch das ist etwas. Wenn Köln eine Torchance hatte, teilweise, was da vergeben wurde, und Regensburg haut die Dinger rein. Auch Effizienz ist ein Merkmal, das in der Bundesliga eminent wichtig ist. Frag mal Mainz, was die für Latten und Pfostentreffer hatten.
Tatsächlich, ist so.
Und am Ende stehen sie auf dem letzten Platz.
Das sind Skills. Es zählt weiterhin nicht im Futsal, Abschluss. Ich war das bessere Team oder so, weil ich Ballbesitz hatte. Nee, du bist das bessere Team, wenn du mehr Szenen aus 6 Metern kreierst und auch die Dinger reinmachst. Ja, nur Chancen haben im Futsal ist halt was anderes als im Fußball, weil sie einfach viel häufiger sind. Ist einfach so. Jo, dann kommt das 3-0 auch wieder durch Perez. Hier ist die Kamera mal wieder zu langsam. Man sieht nicht genau, was Hirosawa dort macht. Oder
also die Kameras, Daniel, haben auch Bundesliga-Niveau. Haben jetzt Bundesliga-Niveau.
Okay, die haben ja richtig. Also es scheint nach einem Fehler, Stockfehler, ich weiß es nicht, von Hirosawa zu sein. Man sieht es nicht ganz.
Ja, Hirosawa, nicht Stockfehler. Ich habe mir das genau angeschaut und den Ablauf musst du ja auch jetzt interpretieren. Der sieht auch wieder schlecht aus, weil der will den Ball gewinnen. Er geht auf Ballgewinn und läuft dann typischerweise ins Leere. Und das auch wieder, du musst sehen, dass du der verdammte letzte Mann bist dann. Hinter dir ist nichts mehr. Du musst das sehen. Du musst individual und gruppentaktisch in der Hinsicht eine Entscheidung treffen. Und das meine ich mit dem Punkt, gerade haben wir über Rüschi gesprochen, hier auch wieder Hirosawa, sieht das nicht und dann ist wiederum mega easy. Also das ist, ja, was heißt mega easy? Aber wenn man es drauf hat, ist es mega easy. Das ist dann nicht gut genug für das Niveau und dann nutzt das Regensburg aus. Die lassen das leicht aussehen, aber der Fehler ist hier bei Hirosawa. Die nutzen die Fehler aus. Auch das ist ein Merkmal, das du brauchst in der Bundesliga. Fehler ausnutzen.
Und das Tor kommt ja auch durch den Querpass auf Perez. Und Rüschi rennt nämlich auch blind zum Ball und hat Perez überhaupt nicht im Blick. Ja. Hat wieder diese völlige Ballorientierung, weil Spelten ist ja draußen. Das heißt, der Angreifer mit dem Ball, den muss man abmelden. Der ist okay. Der ist jetzt, da ist Spelten, da muss ich nicht hin. Wo ist mein Mann? Wo ist der, den ich jetzt nehme? Weil Spelten ist doch im 1 gegen 1. Da kann nichts passieren, eigentlich. Also grundsätzlich erstmal nicht.
Ja, also wobei, ich glaube, Daniel, da war noch einer mitgelaufen. Also wenn ich mich recht erinnere an die Szene. Da war irgendwie 3 gegen 2. Also wenn Rüschi noch als mit Spelten da zusammen war. Ich glaube, wenn ich mich zu erinnern.
Perez, das wäre sein Mann.
Ich glaube, also es war Krul, der den Ball kriegt und dann querlegt zu André. Und der schießt aus dem Hintergrund mehr oder weniger an Rüschi vorbei. Und Rüschi wusste nicht ganz genau, wo er sich positioniert.
Rüschi war da so eine ganz komische Drehung. Weil er bräuchte sich einfach nur nach links, um die eigene Achse zu drehen. Aber er läuft so einen Halbkreis nach rechts. Das sah ganz, ganz weird aus.
Das kriegst du halt. Ja, das ist halt eingelaufen. Ne? Bist halt eingelaufen und da kriegst du halt nicht mehr raus. Ja, aber in der Situation würde ich Rüschi gar nicht den Fehler unterstellen. Nein, das ist ganz klar Hirosawa gewesen. Der hier, ist aber Hirosawa, ist erweiterter Kader Nationalmannschaft. Vielleicht wäre er weiter gewesen, wenn er Bundesliga gespielt hätte, diese Saison. Aber in dem Spiel hat man gesehen, entscheidender Fehler mitunter. Ne? Genau.
Dann kommt das 4-0 von Pörsch und hier muss ich echt mal Grigic loben, denn er macht genau das Pressing beim das Überzahl, 2 gegen 1. Also Krigic in Unterzahl, alleiniger Verteidiger und macht das genau richtig, finde ich. Er wartet, bis der Ball auf rechts geht, dann wartet er ungefähr so bis 10 Meter und macht Druck auf den Ball. Der Ball kommt dann auch zu Pörsch genau auf 6 Meter, so wie wir es auch schon ab und zu mal diskutiert haben, was wir genau wollen. Eigentlich aus einer 2-1-Situation eine 2-2-Situation zu machen mit dem Torwart. Aber Spelten steht wieder zu tief.
Genau, der macht nicht mit.
Richtig. Und da, deswegen steht Spelten nicht vorne am Sechser, in dem Moment, wo Pörsch den Ball bekommt, weil dann ist Pörsch tot. Ein Meter vor dem Keeper, ja. Ohne Bewegung, ohne Tempo.
Ja.
Keine Chance. Und macht das dann natürlich auch wieder gut, ne?
Ja, also Krikic ist sowieso ein Spieler. Übrigens, der war ja kurz irgendwie bei Fortuna oder so, habe ich mal gehört oder so. Der wäre auch ein Mann für die Bundesliga. Der hat Qualitäten, zumindest technisch-taktisch. Ob der von der Persönlichkeit oder sonst was, war es auch immer Mentalität, was auch ist, das will ich nicht diskutieren. Aber das hat er gut gemacht, wie du siehst. Aber dann spielt, wenn der Torwart nicht mitspielt, kannst du eben nicht dieses 2 gegen 2 aufziehen und somit eigentlich in solchen Situationen kannst du 9 von 10 solcher Dinge entschärfen, wenn das gut kommuniziert ist zwischen letzten Mann und Torwart. Und dann verzögert der Torwart den Spieler, der weiß nicht, was er machen soll, wie du sagst, ohne Bewegung, und der Rest kommt hinterher und dann bist du wieder in Überzahl und gewinnst vielleicht den Ball. Ne? Und dann ist das entschärft. Aber in dem Moment nicht, und auch das weiß Weidendorf, wollte ich schon sagen, Regensburg auszunutzen, und dann steht es 4-0 und am Ende darf Hirosawa noch, ich glaube, war es ein Flying-Tor, 4-1, der Ehrentreffer. Daniel, hast du es notiert?
Ja, klar, das war dann wieder Flying, wie schon gegen Berlin. Auch dort waren die Panthers total unterlegen nach den Highlights, nach Chancen, und haben es dann eigentlich durch Flying gedreht. Und jetzt hier auch das einzige Tor nach Flying. Vielleicht sollten sich die Panthers mal überlegen, einfach in den nächsten Spielen direkt mit Flying zu starten. Mhm. Why not? Das scheint ihre Stärke zu sein, denn da machen sie jetzt wieder ein Feder, da sehe ich auch, Krul macht dann die Rotation nicht richtig mit. Der Diamant muss ja so um ein Viertel drehen. Das macht er nicht so richtig mit und lässt sich zu weit nach außen ziehen, macht dann die Mitte auf und dann kommt der Pass von der Ecke runter auf Hirosawa.
Ja, du musst halt bedenken, Daniel, Regensburg hat jetzt auch nicht den größten Kader am Start gehabt. Also da spielen nicht alle Spieler komplett in regelmäßigen Intervallen. Da ist so ein Krul auch mal sehr lange auf dem Platz. Ne? Dann ist halt auch bei gegen einem Flying mal der Fuß zu spät. Und ich finde es eine interessante Perspektive zu sagen, hey, was wäre, wenn Köln von Anfang an Flying spielen würde? Und wie würden sich die Regensburger vielleicht auch kräftemäßig dann, ne,
genau, wenn
Probleme
so
kriegen? Weil ohne Ball geht der Akku leer. Ohne Ball wird der Akku leer. Und ich sehe auch eigentlich, also fürs Rückspiel, das entscheidende Spiel wird dann halt wahrscheinlich dann das Rückspiel sein, wobei, ganz klar, also Regensburg hat alle Trümpfe in Hand, die könnten ja sogar verlieren, halt nur nicht höher als 4-1 oder noch, ne, also man hat 10 Tore mehr plus als Köln, also und 3 Punkte mehr, also puh, das sich noch nehmen zu lassen für Regensburg wäre echt krass. Köln wäre jetzt halt die Mannschaft noch, die das nehmen könnte, aber wie? Das frage ich mich. Wie will Köln das machen mit diesen Voraussetzungen? Und vielleicht müssen sie Flying von Anfang an. Vielleicht ist das eine Idee. Mhm. Um dann natürlich mit Spielglück die Dinger zu machen und keins zu kassieren und dann mal schauen. Problem ist aber, Regensburg hat auch 6-1 gegen Beach United gewonnen, während Köln nur mit einem Tor Unterschied gewonnen hat. Da muss Köln halt auch noch Tore schießen. Ja, ich sehe, also ganz ehrlich, Regensburg kann das Ding einfach jetzt demnächst klar machen. So soll man sagen. Wann ist das? Ich guck mal gerade, wann das Rückspiel
ist. Klar machen.
Ja, also jetzt spielt Köln gegen Beach United. Ja, gut, man hat das beim letzten Spiel, aber damit es noch eng aussieht, glaube ich. Ich glaube, es wird schwer für Köln. Sehr schwer. Aus meiner Sicht war das deutlich schlechter als Regensburg, also erkennbar schlechter. Ich fand auch am Ende die Interviews von Armin Katani, glaube ich, war es, der Trainer von Köln. Super netter Typ übrigens, persönlich. Also liebe Grüße, Armin. Habe ihn mal kennengelernt, also häufig natürlich schon kennengelernt in direkten Begegnungen bei Spielen. Aber dann sagt er am Ende, aber natürlich vielleicht auch aus dem Affekt und so kurz nach dem Spiel, wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt, die vielleicht genau wie wir in die Bundesliga gehört. Natürlich, man sieht sich als Köln in der Bundesliga, aber dann muss da noch einiges kommen. Also im Vergleich zu Regensburg ist da noch Luft nach oben. Und man muss schon sagen, man hat gerade das Spiel 1-4 verloren und dann noch 10 Tore irgendwie Differenz weniger. ist natürlich ein Ding, dass man sich hier vergleicht mit einer Bundesliga-tauglichen Mannschaft wie Regensburg in dem Moment. Aber kein Vorwurf, es wirkt ein bisschen unglücklich. Außerdem, und das will ich nicht sagen, sollte man das nicht als Wink verstehen, irgendwie an die andere Gruppe, die ja immer als schwächer gehandelt wurde, mit Mainz, Pauli und Nova. Weil, also da würde ich gar keinen Vergleich aufziehen. Köln sollte sich da nicht denken, also deswegen darf man das nicht im falschen Hals kriegen. Nicht denken, man wäre besser als Mainz. Man hat in der Vorbereitung 5-1 verloren gegen Mainz und Mainz ist eine solide Truppe, die halt nur das Tor nicht getroffen hat in der Bundesliga. So muss man es einfach sagen.
Naja.
Und Köln trifft es ja auch nicht.
Also im Affekt, so eine Aussage, klar, ist jetzt immer, kann man so oder so interpretieren.
Genau.
Hat so ein Geschmäckle, die Aussage, ne, gerade wenn du verlierst und auch gegen Berlin eigentlich nicht überzeugt hast, nicht so überzeugt hast, wie es vielleicht einige erwartet haben, aufgrund der Erfahrungen der Panthers, dann ist das natürlich, es ging ja auch nochmal um das letzte Jahr, um das Qualifikationsjahr, nochmal so ein bisschen der Schlag in die Runde, dass man ja eigentlich aufgestiegen wäre, anstatt jetzt Dennisstadt und Fortuna oder dazu, wie auch immer, whatever, sei dahingestellt. Ich habe mir was anderes
bei den Interviews gefragt. Der Schmerz sitzt tief.
Ja, das hat man gemerkt. Der Schmerz sitzt tief. Und ich habe mich gefragt, Philipp Ropers war auch im Interview, recht eloquenter Typ in den Interviews. Eigentlich beide, Catani und Ropers, gute Interviews. Ja. Einfach mal, kann man auch mal loben. Wer hat die Hosen an bei Jahn? Ist es Lukas Gruhl, wie damals in den Verbandsjahren, auch in den Jahren dann ohne Trainer? Oder ist es Ropers? Hast du da schon mal was gesehen, was gehört? Ich habe dazu gar keine Information, wer da wirklich am Ende das Team leitet.
Naja, also gut, ich kann jetzt auch nichts dazu sagen. Ich weiß nur, dass Ropers ja eigentlich ein verletzter Spieler ist, ja, der jetzt da natürlich vielleicht mithilft in der Orga und in der Funktionsebene. Und ich glaube schon, dass Ropers hat ja auch den B-Lizenz-Lehrgang jetzt irgendwie gemacht. Ist aber auch irgendwie noch, was ist denn, nicht noch erweiterter Kader Nationalmannschaft als Spieler? Deswegen also nicht
durch die 10,
nicht vertauschen. Ist auch kein schlechter Kicker gewesen, das muss man auch so sagen. Also ist jetzt nicht so, dass er schlecht war. Ja, wie soll man das bewerten jetzt, wer da die Hosen hat? Ich glaube, dass da schon cool und auch die Brasis schon richtig Know-how mit reinbringen, was deutlich über den B-Lizenz-Lehrgang hinausgeht. So, ich weiß nicht, wo Europa sonst noch sein Wissen hat, aber wenn es das ist, dann schätze ich das Wissen jetzt, können wir das gut einschätzen und da denke ich, dass die Spieler hier und da sicherlich noch, also man kann, sagen wir es mal gut, diplomatisch, man kann in Regensburg sehr schön voneinander lernen. So,
ja.
So kann man sagen.
Kann also sehr fruchtbar sein. Ne? Das sieht man dann, ja, bisher läuft das ja alles wunderbar durch. Und vielleicht beim Thema wunderbar würde ich rüberkommen zum Spiel Futsal Nova gegen Mainz. Denn es war endlich wunderbar für die Mainzer. Tore ohne Ende, ja, endlich 10 Hütten. Die Jungs haben sich's einfach verdient, nach so langem Torstau jetzt einfach mal richtig die Seele von der, die Futsal-Seele da rausballern. Leider konnten es nur 35 Zuschauer sehen und es gab noch nicht mal einen Live-Ticker von Nova. Ja, also wenn wir gerade von Bundesliga-Ready gesprochen haben, dann ist Futsal Nova, tut mir leid, der Verein, der am wenigsten Bundesliga-ready ist. Das muss man einfach
Das wirkt noch nach Jugendzentrum-Mannschaft damals bei mir. Da haben wir sogar mehr wahrscheinlich auf die Beine gestellt. Ach Gottchen. Ja, aber schön. Mainz gewinnt seit Oktober letzten Jahres mal wieder ein Pflichtspiel. Das ist auch in der Hinsicht also ein Befreiungsschlag. Muss aber auch sagen, Nova defensiv völlig überfordert. Ja, völlig überfordert. Hat kaum gute Rückwärtsbewegung, keine Balance, auch im Ballbesitzspiel, weil bei Ballverlust steht man wirklich offen wie ein Scheunentor. Und Mainz hat das wirklich ausgenutzt und ist ja auch nicht unwichtig, hier 10 Tore zu schießen, weil Pauli zuvor eben nicht in dieser Differenz gewonnen hat gegen Nova. Das ist schon wichtig. Und was mich gefreut hat, dass Christian das Tor zum 3:0 macht und danach den Jubel seines Lebens macht. Geil.
Ja, Forever Profilbild. Also das war echt mal ein Jubel wie im WM-Finale das Götze-Tor erzielen. So
Ja,
hat Christian
genau,
Nagel.
das ist natürlich, das Spiel hat auch emotionalen Status. Ne? Es ist ja ein Südwestderby, sicherlich auch Erleichterung, dass man merkt, man ist deutlich überlegen in dem Moment. Und als er ist ja Funktionär, Torwart, Trainer, Spieler, was auch immer, ist ja alles drin. Und der ist ja auch mit vollem Herz und voller Leidenschaft TSG Mainzer. Und ich glaube, da ist auch alles rausgebrochen aus ihm, auch wenn das jetzt vielleicht dieser Gegner war, der jetzt nicht ernst zu nehmen ist, aber ist alles rausgekommen. Super geil, hat mich sehr gefreut, als das Tor passiert, weil es auch schön war. Also auch wieder gezeigt, was wir in der Champions League als wichtigen Keypoint gesehen haben. Situativ Torwart raus und schon hast du eine Überzahl und gegen solche Mannschaften wie Nova
Ja,
hast du dann
ich
auch
glaube,
direkt
Christian
eine
ist auch gefühlt,
100%-Torschance.
der war auch richtig überrascht, musst du auch die Zuhörer nochmal hinschauen, wer sich das nochmal anschaut. Also Christian läuft und dann erwartet man eigentlich, dass der Gegner Druck auf einen
Ja.
macht. Das kommt aber nicht. Und dann denkt, hä?
Genau.
Okay, ich gehe nochmal 3 Meter. Okay, kommt immer noch keiner. Okay, ich gehe nochmal 2 Meter. Und dann geht Nova geht einfach weg. Dieses klassische Verzögern im Fußball. Und dann, okay, jetzt stehe ich hier auf, keine Ahnung, 6 Meter, 7 Meter oder so, 7 Meter vielleicht. Ja, schieße ich. Das war eine
Ja.
ganz unorthodoxe oder unnormale Szene für die Bundesliga, gerade aus die Christian ja kommt.
Ja, aber das ist es eben. Ne? Das hat er ausgenutzt in dem Moment. Das war eine schlüssige Taktik, um gegen Nova zum Erfolg zu kommen. Ja, und am Ende des Tages stand es dann 10-1. Ich glaube, wir brauchen nicht jedes Tor durchgehen.
Ich hab hier 3 Sätze stehen und das, was du schon gesagt hast, Defensive. Ich bin, habe gesagt, mehr braucht man dazu jetzt auch nicht sagen.
Genau.
Da war nichts. Es war kein, war halt Futsal Bundesliga gegen gute Einzelkicker ohne jegliches Futsal Basics. Sieht dann halt so aus. Ne? Dann hat mich
Ja.
gefreut. Haben
Und
Wahnsinn gemacht.
jetzt in der Tabelle sieht es so aus, dass Mainz punktgleich mit Pauli ist, aber 5 Tore mehr Differenz hat.
Ja.
Das ist natürlich nicht unwichtig, sollte es nämlich hier am Ende zur Punktegleichheit kommen. Ne? Das wäre dann, wenn es punktegleich wäre, hier wahrscheinlich auch ein zweites weiteres Unentschieden gegen Pauli im Rückspiel. Dann ist das ausschlaggebend, das Torverhältnis. Und das wäre natürlich dann hier pro Mainz. Und deswegen ist es wichtig, hier schon mal 10 Dinger vorzulegen und nichts liegen zu lassen und dann nicht Harakiri zu spielen. Sollte das nämlich ausschlaggebend sein, dann kann ich dir sagen, wird sich St. Pauli wirklich, wirklich sehr ärgern, dass sie da beim Spiel gegen Nova Club nach, weiß nicht, 6-0-Führung oder sowas nochmal so ein eng, mehr oder weniger 7 Tore kassieren. Also. Das ist dann auch nicht, aber das ist dann natürlich auch hier der Punkt. Ist das Bundesliga-reif oder nicht? Kannst du eben nicht erlauben. So ist das Ding. Es wird jetzt hart bestraft. So eine Tabelle und die Spiele in der Relegation, unabhängig vom Gegner, zeigen auf, ob du es kannst oder nicht. Und Mainz hat dir schon mal vorgelegt. Ich bin gespannt in dieser Gruppe. Werden spannende Spiele. Und ja, damit verbunden ist die Relegation, der aktuelle Status. Auf jeden Fall besprochen, Daniel. Können wir rübergehen? Wollen wir
Ja,
rübergehen ins andere Thema? Zur
zum Futsal
Champions League.
Highlight. Der Welt vielleicht, gut, klar, ein brasilianischer Vertreter fehlt
Aktuelles.
noch, aber für den europäischen Futsal grandios das Finale der Champions League, auch die Halbfinale ist ja als ein Event geplant gewesen. Nochmal vielleicht für alle, die jetzt nicht so in dem Modus der Champions League, auch gerade durch den veränderten Modus dabei sind. Man geht ja durch die Vorrunden und die Hauptrunden, Elite-Runde und dann kommt es zu dem Final Four. Das ist ein Turnier an einem Ort. Als ein Großturnier, es gibt jeweils nur ein Spiel, Halbfinale und Finale, also wie die WM im Fußball oder ja, so ist es halt geplant. Und man erhofft sich da schon die Attractiveness bei den Zuschauern. Ich habe in den Halbfinals im Kamerabild war das so ein bisschen wie bei uns Deutschland das Spiel gegen Montenegro. Eine Seite der Halle war sehr voll und die andere, alles andere war leer. Das war ein bisschen überraschend, aber dann hat man es geschafft, in Riga 8.442 Zuschauer in die Halle zu holen zum Futsal Champions League Spielrekord. Ich habe es nicht ganz auf der Seite verstanden, ob es der Rekord war für die UEFA Champions League, kann mir nicht vorstellen, aber es war irgendwie der Rekord in Litauen. Wahrscheinlich war es das.
Ja.
Also irgendein Rekord war es.
Genau, weil wir haben ja schon mal irgendwo mehr als 8000 Zuschauer bei einem Futsalspiel gehabt. Ich denke, ich erinnere ans Maracanã-Stadion, damals
Stimmt.
Brasilien, Argentinien.
Ja.
Unabhängig davon. Ja, Champions League, Halbfinalpartien waren schon genial. Also Sporting gegen Paris war eindeutig. Also denkt man bei 6-2, Ja, ich fand spielerisch auf jeden Fall, Sporting überlegen. Ricardinho war noch dort mit sehr vielen Franzosen, dann noch zusammen auch die aus der Nationalmannschaft von Frankreich. War schön, Ricardinho zu sehen.
Und das
aber
Bild mit
da.
Sikité, mit geil.
Ja.
Der
Ja,
alte
genau.
Star und der neue Star, fand ich geil.
Ja, wobei Sikité da, auch wenn er deutlich größer ist als Ricardinho, in größere Fußstapfen treten muss. Also an Ricardinho ranzukommen, da lass uns in 10 Jahren nochmal drüber sprechen,
Es
ob
gibt ja
der
keinen
jemand
anderen,
es
aber es
geschafft
gibt ja
hat.
keinen anderen Prospect. Also das ist so der am nächsten
Ja.
dran ist im europäischen Futsal.
Ja,
Oder?
genau.
Also
Also kann sein.
vielleicht, wenn ihr
Durchaus.
mal bei den
Also.
Zuhörern Geheimtipps, nennt uns doch mal Geheimtipps, gute Nachwuchsspieler in Europa. Wir kriegen auch nicht immer jeden Spieler aus den Ligen in Europa mit. Finde ich mal auch mal
Ja,
interessieren.
Sikité.
Ja.
Ja, Sikité ist da einer auf jeden Fall. Aber gut, Sporting hat das Halbfinale in 6-2 gewonnen. Halbzeit stand es 3-1. Muss sagen, zu dem Spiel braucht man nicht viel sagen. Aber dann das andere Halbfinale zwischen Benfica Lissabon und Barça. Das war schon mal krass. Also die erste Halbzeit heftig. Also ich muss nur auf das dritte Tor hinweisen, dass man sich in den Highlights mal anschauen soll. Barça drückt, drückt, drückt. Spielt André Sosa, den Torwart von Benfica, schon aus. Also, und dann muss das Ding nur ins Tor und hauen den Ball gegen den Pfosten. Der Ball springt vom Pfosten zurück und Benfica, eiskalt, nimmt den Ball, kontert und kriegt den Ball irgendwie ins Tor zum 3:0. Aber das war ein Sinnbild für die erste Halbzeit. Benfica defensiv gut, muss man sagen. Und dann auch mal mit ein bisschen Glück. André Sosa im Tor auch überragend. Und dann sehr gut in der Chancenauswertung. Und da finde ich bei Benfica, da ist jetzt auch ein neuer Trainer in diesem Jahr, also José María Pazos Méndez, Pulpis, von dem ich immer gerne erzähle, weil ich einiges auch von ihm mitgenommen habe aus Lehrgängen, die ich mit ihm hatte. Und da sieht man die Handschrift auch. Da hat man in der ersten Halbzeit Barça sehr gut analysiert und am Ende auch das gut ausgeschaltet. Aber in der zweiten Halbzeit fehlt dann auch dort in gewissem Grad die Erfahrung, so ein Halbfinale mal mit 3:0 zu führen. Das hat aber weder Pulpis noch die Benfica-Spieler in großer Art in der Champions League gehabt. Aber auch ein paar sehr gute, also auch Nationalspieler bei Benfica, also auch Portugiesen, Weltmeister, Europameister, alle dabei. Ja, aber was Barca dann gemacht hat in der zweiten Halbzeit, überragend. Also überragend, muss man sagen, Barca mental. Wahnsinnig großartige Leistung. 3-3 stand es dann nach voller Spielzeit. Und dann wir haben ja die zweite Halbzeit gesehen zusammen, ne?
Ja,
Ich kann mich erinnern
in
rein.
der Konferenzschaltung.
Ja, und wir brauchen jetzt noch nicht über die Verlängerungen sprechen. Was hast du so wahrgenommen aus dem Spiel? Ich habe jetzt ja kurz geschildert, was ich
Also
wahrgenommen
was ich dann gesehen habe, war schon überlegenes Barcelona. Also das war
habe.
dann ohne Frage. Und dass man es am Ende so spannend macht und wie viel? 17 Sekunden vor Ende?
Ja, Verlängerung, genau.
In der
Also
Verlängerung
eigentlich
und dann noch,
Sechsmeterschießen.
also, boah, das war
Aber
schon geil.
genau in der Situation hat man gesehen, warum braucht man einen guten Ala? Warum braucht Deutschland, warum ist Deutschland so viel besser, wenn sie gute Alas entwickeln, wie ein Stuart Ack oder Michi Meier oder sonst was? Weil das Aktionen sind. Da bricht einfach der Ala die Linie runter, legt sich den Ball vor und haut den Ball volle Kanne rein auf den zweiten Pfosten. Und dann ist da ein Fuß und er geht rein. 17 Sekunden vor Schluss. Alle
Bei
denken
der
schon an
Szene fand ich auch
Sechsmeterschießen.
geil, dass der Fixo von Benfica, was wir auch immer predigen, der guckt einfach nur den Spieler an. Der schaut nur den Spieler an, versucht ihn zu blocken. Funktioniert in der Situation nicht, aber es zeigt, das habe ich ganz viel auch in dem Spiel gesehen, auch was die Torhüter betrifft, ja, wie hoch die stehen, wie hoch dann auch Sosa rauskommt. Ja, das ist ja das, was wir immer wieder wiederholen. Das sieht man in diesen Spielen deutlich. Ja,
Oh ja.
das sind diese Unterschiede, dass eben da nicht nach dem Ball geschaut wird, sondern nur nach dem Mann. Ich meine, wenn du den Mann im Blick hast und einfach immer zum gefühlten Ball stehst, wie soll der Spiel auch zum Ball kommen? Krass, wie einfach Barca, ich weiß nicht, wer hat das 4-3 gemacht? Diego? Wer war das?
Nee, doch, ich überlege gerade, ne, es ist 4-3, ich
Oder?
weiß gar nicht, wer den
Ja.
Fuß hingehalten hat. Es war so viel Emotion in dem Moment.
Ja, die Leute kriegen auch nicht mit.
Es
Und stark.
war einfach richtig krass. Muss aber auch sagen, also Benfica mit im Tor mit André Sosa und Barça im Tor mit Didac Plana. Wirklich zwei der weltbesten Torhüter. Ich finde Didac Plana überragend dann noch im Finale, da kommen wir gleich drauf. Aber auch in diesem
Ja.
Spiel Sosa überragend. Überragend. Also ich kann mich an eine Chance aus der ersten Halbzeit erinnern. Eckball und der Ball ist eigentlich schon drin, weil Ferrao den Ball eigentlich über die Linie drückt in dem Moment. Aber dann kommt Sosa da mit der Hand noch hin. Wahnsinnig starker Torwart, trotz seiner, ich sag mal, 1,65 oder sowas, die er hat.
Ja,
Wirklich
richtig groß.
wahnsinnig stark. Ich frage mich auch immer,
Ja,
also,
wir hatten noch die
wann haben
Theorie
wir endlich
aufgestellt.
hier den 1,65 Torwart in Deutschland, der es beim Fußball nicht geschafft hat, aber dann sein Talent im Futsal voll auslebt, wie so ein
Genau.
Sosa, der im Fußball wahrscheinlich keine Chance gekriegt hat, aber so ein überragender Torwart mit 1,65 im Futsal ist. Das ist der
Ja,
Wahnsinn.
genau, weil die halt
Ne?
ausselektiert werden. Die sind vom Talent her eigentlich in den Jugendleistungszentren, sind die dabei und dann sind die zu klein und wenn ausgemustert. Von der Leistung her, vom reinen Reflex oder Stellungsspiel im Fußball, wären sie dabei, wären sie Profis. Deshalb ist so, die Negativselektion hört sich vielleicht negativ an, als es ist, aber deswegen bleiben kleine gute Torhüter. Übrigens ist auch meine Theorie, hatten wir, glaube ich, auch im Spiel drüber gesprochen. Ja, genau das warten wir mal. Wir kriegen bei Fortuna Düsseldorf jetzt Martin Wu aus dem NLZ von Fortuna Düsseldorf. Bin ich mal gespannt, wie
Da
Martin
ist,
sich
aber
macht.
der ist jetzt, ist der auch klein? Ist der
Ja,
unter
ich glaube,
1,70
ja.
oder 1,80?
Nee, da müsste ich mal schauen. Er war auf jeden Fall nicht sehr groß, als ich ihn gesehen hatte. Also
Mhm.
keine 1,95 Meter oder so. Also
Ja, weil dann
das.
konzentrierst du, dann musst du viel mehr mit dem Kopf spielen, natürlich auch als Torwart. Du musst, also natürlich hast du Geschwindigkeiten, die du aber auch von deiner Konstitution her besser entwickelst, ne? Umsetzung und dann auch natürlich
Eigentlich wollen wir
Schritte
Roman
sind.
Heinrich wieder haben. Oder
Natürlich
wie
Roman
hieß?
Heinrich.
Nee, wie hieß er? Doch, Roman Heinrich, oder? War das nicht der 2-Meter-Keeper
Ja, bei
für euch
meinen
bei
Kindern.
Niedersachsen?
Ja, natürlich, der hat damals, also ich muss sagen, Roman war auch ein sehr intelligenter Torwart, muss man sagen. War nicht Futsal-Torwart in Technik, aber der wusste, das Spiel mitzulesen. Und das ist es eben. So ein kleiner Torwart, das ist der Key-Fact bei ihm, der ist intelligent. Der kann es nicht über die Fläche machen, der muss es immer wieder mit taktischen Aspekten, und das sieht man
Danke,
bei Sosa,
Sebastian.
der ist
Ich
jetzt.
mit meinen 1,65 Meter passe ja genau in deine Beschreibung hinein.
Genau, du hattest ja letzte Woche die Goldenen Ananas bekommen, weil du im schlechtesten Team Deutschlands gespielt hast, als Torwart. okay, aber es gibt ja die Ausnahmen bestätigen die
Ja,
Regel.
la
Nee,
lass uns
aber es sieht.
zurückkommen
Lass
zum
uns auf
Finale.
das. Lass uns kurz dritte Platz davon auch sagen:
Ah,
Paris
ja,
gegen
richtig.
Benfica. Benfica gewinnt ganz klar 5:2. Es war aber jetzt auch in der zweiten Halbzeit dann eher entscheidend. Man hat gemerkt, so in dem Spiel ist so ein bisschen hin und her geplätschert.
Boah, hast du
So
Luton
wirklich.
gesehen? Mit der Bude zum 5-4 oder 2 oder so?
Ja, Luton
Boah.
ist aber auch der gegen Deutschland so
Ja,
geil war,
super
ne?
geiler
Der
Spieler.
ist ja auch,
Ja.
der hat auch gegen Deutschland in dem Spiel für Frankreich. Da waren wir schon begeistert als Ala. Richtig geiler Spieler. Und jetzt sieht man hier, der spielt auf diesem Niveau. Richtig krass. Richtig geil. Genau,
Starker Typ,
das war,
sehr, sehr stark.
genau.
Ja.
Und dann kommen wir zum Finale, Daniel. Ja?
Vierter Titel für Barcelona. Bisschen
Dritter Titel in den
Statistics-Fact.
letzten 10 Jahren dann.
Ja.
Ja, das kann ich noch
Übrigens habe ich noch
ergänzen.
als ich habe ganz vergessen, bei der Halle, nochmal hingeschrieben. Geil erstmal, dass man halt auch bei der UEFA auf die Parkettböden setzt und nicht auf diese Handballböden, die man ja beim DFB
Ja.
immer rauszieht, die ja viel zu stumpf sind für den Futsal. Hier schon diese Parkettböden. Aber wie stehst du diesem Schwarz? Gerade in so einer sehr dunklen Halle wie da in Riga. Ich hatte das damals auch den Eindruck, als ich bei der EM, boah, 2012, 2014 in Belgien war. Da war das auch irgendwie so dunkel, die Hallen. Auch zusätzlich noch mit diesem schwarzen Boden. Weißt du, warum der schwarz ist?
Ach, Gottchen, vielleicht. Also, ich weiß nicht, aus welchen Gründen das ist. Wir haben ja schon mal über die Böden und Farben von Böden gesprochen, ne?
Ja.
In Spanien hat man auch lange Zeit von der Pista Azul gesprochen. Das ist einfach das blaue Spielfeld
Ja, wir hatten es schon mal, ja.
für den Futsal. Ja, und das Interessante ist, einfach hier schwarz, vielleicht ist das noch Marketing. Man weiß es nicht. Ich kann sagen, also wenn du das Spielfeld aus der Totalen siehst, zum Beispiel vom Hallendach aus, dann kennst du diese großen Bilder, wo dann Tribüne, Spielfeld und so weiter schön im Totalen sind, da sieht das mega geil aus, muss man sagen, das Schwarze. Ja, wenn es voll ausgeleuchtet ist und so weiter. Gehst du aber näher ran, finde ich zum Beispiel eher störend. Aber was heißt störend? Diese ganzen weißen Streifen von den Schuhen, also die Streifen, die da entstehen. Auf dem Schwarzen, die du natürlich viel eher siehst als bei einem blauen Parkett oder sowas, ne? Die da nicht so auffällig sind. Das ist eher ein bisschen so, weil der wirkt schneller abgenutzt im gewissen Grad. Aber ich muss sagen, ich finde das eigentlich ganz nice. Wenn die Halle denn nicht so dunkel ist, wie du schon sagst, wenn du in so einer kleinen, dunklen Halle spielst und einen schwarzen Boden, dann wirkt das alles noch dunkler. In Hohenstein, bitte macht keinen schwarzen Boden, ihr macht bitte das Hallenlicht an, haben wir letzte Woche gesagt, sonst wird es richtig dunkel.
Echt?
Ja, Geschmackssache, Marketing, man weiß es nicht. Aber geil, Parkett. Parkett ist einfach überlegen. Das ist so. Parkett ist überlegen. Parkett ist ein geiler Boden, kannst du drauf spielen.
Ja.
Und das freut mich. Da siehst du einfach keine stumpfen Geschichten. Richtig geil. Deswegen. Aber ich glaube, Daniel, die Futsalwelt, vor allem in Europa, neigt man zum schwarzen Boden hin. In Spanien auch schon mittlerweile, in vielen offiziellen Partien auf schwarzem Boden. So von daher, wir bewegen uns weg von der Pista Azul
Ja, du
hin
siehst
zu
halt den Ball
Pista
gut, das muss man schon sagen.
Negro.
Ne? Du siehst den Ball halt eben gut, die Spieler. Vielleicht ist es das. Ich würde ich mal
Ja.
gerne wissen, warum man das macht. Er hat mit Sicherheit einen Grund. Es macht die Halle halt
Ja.
dunkel, aber gut,
Ne? La
lassen
Pista
wir es.
Negra.
Ja, kommen wir zu
Werden wir
den
sehen.
zum Spiel. Ich habe hier die 4 Tore kommentiert. Hast du auch was?
Ja, habe ich. Aber du bist ja der Zahlenmensch. Du gehst jetzt auf die Tore ein und ich
Ah, okay, du füllst das Ganze mit
philosophiere
Leben.
drumherum.
Ja, okay, alles klar.
Ich kann damit leben.
1-0 durch Lozano. Endlos dabei, hat ja auch schon viele Titel gewonnen und macht hier ein richtig schönes Futsal-Tor. Er kommt auch wieder über Alabrich durch und dann kann Gitta, nämlich interessant, kann nicht raus, weil in der Mitte schon Ferrau kommt. Das ist auch mal, was ich erkläre mit den, was ich mal sage, mit den 45 Grad. Ne? Wenn der Gegner da in deinem, sag mal, in deinem Feld steht, dann kann er da nicht raus, weil wenn er dann rausgeht, dann ist der Pass ja safe. Also dann machst du, also ist er auf der Linie gefangen leider und deshalb kommt er dann erst natürlich später raus und dann chippt den Lozano schön über die Schulter von Gita, hat mir sehr gut gefallen, wie Lozano mit seiner Erfahrung, da sieht man auch, dass man gar nicht so wuchtig sein muss auf dem Niveau. Es geht um den Augenblick und wirklich die Millimetergenauigkeit und dann muss der nicht mit brachialer Picke da oben reingedonnert werden, wie
Nein.
Lotton ein Spiel davor. Aber es geht auch schön mit diesem Chip.
Genau. Ja, war ein schönes Tor, fand ich auch. Muss sagen, bis dahin fand ich das Spiel gar nicht so unausgeglichen. Also, es war ja jetzt auch nicht irgendwie am Anfang der Halbzeit das Tor. Ich glaube, es war irgendwann auch Richtung letztes Viertel der ersten Halbzeit, genau. Und ich fand, dass Barcelona hier einfach den entscheidenden Moment für die Führung genutzt hat. Auf der anderen Seite gab es auch Chancen. Sporting hatte auch Möglichkeiten. Ne? Es war jetzt nicht so, dass Barcelona in diesem Spiel so drückend war, wie zum Beispiel in der zweiten Halbzeit im Halbfinale gegen Benfica. Aber dann hat man also in den letzten 5 Minuten der Halbzeit 3 Tore gemacht und das erste Tor hier sofort genutzt und du hast es richtig, nicht mit Gewalt. Man sieht das, ne? Man hat Erfahrung und dann muss man den Ball nur chippen und das Ding geht einfach oben rein. Wunderbar. So, bitte.
Genau, dann beim nächsten Tor, das konnte man nicht erkennen. Man muss sagen, die Highlights waren nur 2 Minuten 50. Das waren also tatsächlich, sind unsere Highlights in der Bundesliga, auch wenn wir immer darüber herziehen, besser als diese Highlights, weil es war wirklich viel zu wenig Input und teilweise auch viel zu schnell keine Einblendung der Torschützen. Etwas schade, dass man da nicht mehr Qualität reinbringt. Was mir nicht gefehlt hat, ist der Kommentator der Szene. Also das hat man wieder
Ja.
gemerkt, das fehlt ja gar nicht. Aber wenigstens die Namen der Torschützen und eine ausführliche und längere Szene einfach gerade bei den Toren. Ja, Pito, man sieht es nicht, er ist schlecht geschnitten, er schießt irgendwie, es sieht halt aus, ob der Ball haltbar ist. Und ich weiß nicht, warum da
Fand ich
Gitta
auch.
nicht abwehren kann, weil der kommt recht platziert in die Mitte.
Ja,
Vielleicht
es.
abgefälscht, ich weiß es nicht, sieht man halt nicht.
Nee, war kein abgefälschter Schuss, zumindest meiner Sicht nach. Habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das war der Punkt, wo ich dachte, okay, Didac Plana, also Didac, der Torwart von Barca, brutales Spiel gemacht, also komme ich leider noch drauf. Und Gita kassiert hier den ersten Ball, wo ich sage, krass, auf dem Niveau darf dir dieser Fehler nicht passieren, der geht da irgendwie zwischen Oberkörper und Arm durch, unter die Achsel her irgendwie. Keine Kreuzstellung, irgendwie so, weiß nicht, als würde er Angst vor dem Ball haben gefühlt, geht der Ball irgendwie an ihn durch ihn, so. Und da dachte ich schon so, okay, das war kein Fisch und kein Fleisch von Gita, vielleicht ist er auch gerade im Rauslaufen gewesen und Pito aber auch, muss ich sagen, bei Barca ein super Neuzugang, also als Ferrau, ich sag mal, Wechselpartner. Ein super gutes Spiel gemacht auch schon gegen Benfica immer wieder auch für Entlastung gesorgt. Ein ganz wichtiger neuer Pivot einfach, auch bei El Pozo lange Zeit, also ist ein bekanntes Gesicht für mich. Und hat ein gutes Spiel gemacht und macht dann das 2-0. Gita sieht unglücklich aus und dann geht's weiter.
Genau, und dann kommen wir zum 3-0. Ortiz mit unfassbaren Schuss, unfassbarer Pass, 35 Meter auf Ferrao. Aber wenn man genau hinschaut, wird das halt nur durch einen schönen Block durch Diego möglich, weil Diego blockt den Gegenspieler da, den Pivot von Sporting. Und dadurch kann Ortiz überhaupt diesen Pass spielen. Er schneidet den auch noch so an. Da muss man genau hingehen. Er schneidet den so ein bisschen an, dass er so ein bisschen schneller runterfällt. Und für mich stand Gita zu tief.
Aber warte mal. War das denn jetzt nicht das schon das 4-0?
Nee, das war das 3-0. So 4-0 war Blacker. Von Planer.
Ah, genau. Ah, Entschuldigung. Mein Fehler.
3-0
ist
das von
Ortiz. Das 3-0.
Der ja von Ferrao, wo er den Ball annimmt, sich dreht, direkt in den Winkel zimmert. Aber Gita.
Genau, Entschuldigung.
Ja, steht ein bisschen zu weit weg, finde ich.
Nee, also das ist eigentlich von der taktischen Auslegung eigentlich sehr gut, dass man bei dieser Distanz des Pressings, ne, ist ja Ferrao, steht dir dabei bei 8 Meter oder sowas oder 7 Meter, dass du dann den Fixo vor Ferrao stellst. Das, was wir damals bei Wacker bemängelt
haben.
Das
passt ja, das passt.
Genau,
aber dann ist ja die Lücke so groß zu ihm selber. Aber vielleicht hat er gedacht, okay, wenn, nimmt er den runter und dann mache ich meine Knieabwehr nach vorne.
Ja, genau, falsch.
Aber Ferrao war viel zu schnell.
Genau, und das ist das. Kann das sein? Ja, hier habe ich mir aufgeschrieben, der zweite schwere Fehler von Gita in diesem Spiel. Er rutscht auch ein bisschen weg, habe ich so das Gefühl. Der kommt nicht richtig in die stabile Situation. Aber er muss da, wenn der Spieler vor ihm steht, also vor Ferrao steht, muss er sozusagen direkt am Sechser halt dann auch stehen, um einfach, wenn der Ball rübergeht über den Fixo, hier auch eingreifen zu können. Also schon bei der Annahme beispielsweise oder auch mit einem Kopfball oder sowas, ne, weil du ja in den Ball gehst dann als Torwart. Hier musst du einfach offensiv mitspielen oder offensiver sein, weil sonst geht diese Taktik nach hinten los, dass du den Fixo vor den Pivot stellst, weil der super getimed, Ortiz, super geiler Pass und dann nimmt er den super gut runter und dann mit der Pike aus der Luft, also der Ball liegt dann so, dass er den mit der Pike so seitlich auch dann auch in den Knickpfosten rein.
Ja, das war aber auch stark gemacht, richtig. Also das einfach stark. Macht auch Kommando.
Ja, aber ist ja der beste Pico haltbar, mit, wenn du am Sechser stehst, weil Gita ist da natürlich auch eine Fläche. Ne? Aber das war der zweite Fehler und dann steht es 3-0 und dann war es im Flow, mega im Flow.
Ja, erklär du, was dann beim 4-0 passiert.
Also, ja, das war dann Didak. Didak Planer hat sich belohnt aus meiner Sicht, muss ich sagen. Na klar geht Sporting ins Flying, ne? Also, aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte nicht zu einem Moment das Gefühl, dass Sporting das dreht in der zweiten Halbzeit. Ich habe nie das Gefühl gehabt, oh, da ist jetzt Energie irgendwie. Barca war so stark einfach. Ja, und dann kommt es zu einem Ball, den Didak abfängt im Flying von Sporting, fängt den Ball ab und hat dann natürlich einen Barca-Spieler vor sich, aber macht dann etwas super Geiles. Er legt den Ball am Spieler vorbei und geht dann in den Dropkick mit der Seite über alle hinweg perfekt ins Tor. Also Didak Planer mit dieser Leistung in der Champions League, wenn man hier die Box-Weltmeisterschaftsgürtel verteilen würde, weil da ist ja immer der Amtierende, ist für mich der amtierende beste Torhüter im Futsal auf der Welt. Hat sich dahin entwickelt. Hat im Halbfinale, wie auch in diesem Finale, brutal gehalten. Dass der zu Null spielt auch, ist natürlich durch Barca super defensiv, aber was der auch noch rausgeholt hat, das ist einfach, ne, auch diese Szene ist, ne, ist für mich einfach am Ende ein Beleg, weil der Prozess dahin führt, dass er sich belohnt. Und wie er dieses Tor macht, ist ein Beispiel, wie man ein Flying Goal machen kann, wenn man unter Druck steht als Torwart, weil der Spieler einen zudeckt, vorbeigehen, also vorbeilegen, weil man hat ja den Aktionsvorsprung und dann mit der Seite Dropkick, wunderbar. Richtig geil.
Und auch schnell, so schnell reagiert, geschossen. Krass. Und der hat ja echt viele Vereine durch, ist jetzt auch schon 32. Wo man ja vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte bei uns in Deutschland, weil er eben noch nicht so in den besten Teams gespielt hatte jetzt, bis auf jetzt halt bei Barca dann. Das sieht man auch, glaube ich, viele Futsal-Keeper wären auch erst gut ab 30. Das ist vielleicht dann noch ein Indikator für dieses Stellungsspiel und dass es einfach viel ausmacht, diese Erfahrung auf so schnellem Raum, auf so kleinem Raum, wann gehe ich wie raus und dass die die halbe Sekunde, die ich dann effizienter agiere, das macht Erfahrung dann aus. Vielleicht das kann das erklären. Also viele Torhüter wurden erst nach den 30ern eigentlich bekannt, weil die so stark waren.
Ja, eigentlich durch die Bank. Also wenn ich mir einfach mal sage, die Zeit, die Periode der letzten 10 Jahre, schaue ich mir die weltbesten Torhüter an, dann sehe ich hier ganz klar, das sind alle über 30-Jährige, gehen schon auf Mitte 30 zu und haben da, wie du schon sagst, das sind vor allem die Erfahrungen, die vielleicht sind die dann auch technisch immer sauber und so weiter, alles cool. Aber was du meinst, ist ja dieses taktische, wann stehe ich wo, um einfach die richtige, also die halbe Miete zu haben. Das, was wir in der Bundesliga immer an den Torhütern kritisieren oder auch loben, genau das sind die weltbesten Torhüter, die das beherrschen. Und das scheint es in der Entwicklung dann so ab den 30 loszugehen, dieses Niveau zu erreichen. Wobei man das jetzt nicht auf deutsche Torhüter übertragen könnte, so einfach, weil hier natürlich eine Entwicklung seit der Jugend stattfindet, also Weltniveau. Aber das beste Niveau, das ein Torwart erreicht für sich, könnte man sagen, wäre dann hier so ab 30. Ne? Spannend, spannende Wahrnehmung, dass man das erkennt. Ne? Ja, interessant. Auf jeden Fall, Didak, super gut, hat mir sehr gut gefallen. Ein Garant für den Erfolg von Barca. Barca, übrigens das Team, das zweite Mal überhaupt erst, dass in einem Finale der Champions League im Futsal zu Null gespielt wird. Ne? Und das gegen einen Gegner, der amtierende Titelverteidiger war. Sporting ist der Titelverteidiger gewesen und jetzt von daher auch überragend zu Null das Spiel zu Ende zu bringen, auch dank Didak. Ja, super.
Definitiv.
Das dazu.
Ja, also war ein schönes Highlight-Futsal, schön live, ja, guter Livestream, war wieder toll, davon brauchen wir mehr und da haben wir noch viele Wege zu gehen in der Bundesliga, bis wir mal solche Spieler bei uns auch aufbauen können, aber das macht mir halt Hoffnung, da auch weiterzumachen, dass wir vielleicht mal so ein Lotin oder so ein Sikité oder solche Spieler dann auch mal in der Bundesliga spielen haben in einigen Jahren. Reicht ja einer. Müssen nicht gleich 10 sein, aber mal einen so einen Highlight-Spieler zu haben, so wie Aksentewicz im Tor, der uns schon echt viel Freude bereitet, dann auch mal auf dem Feld so jemanden aus der Weltklasse einfach, den einfach zu sehen, das ist schon toll. Ja, und dann haben wir es für heute.
Kannst du dir, dann haben wir es für heute. Das können wir uns da am Wochenende wieder anschauen. Ne? Da sehen wir Aksentjevic und Co. Ja. Da treten nämlich in den ersten Halbfinale hin, also in der Halbfinal-Hinrunde, wenn man so will, Hinspiele, der TSV Weilendorf gegen Hohenstein und die HSV Panthers gegen Stuttgarter Futsal Club. Da wirst du dann Aksentjevic sehen. Ne? Also von daher auch spannend. Übrigens, Finale war ja mal die Frage, wer hat eigentlich Heimrecht im Finale, wenn jetzt daraus der Sieger kommt? Ich habe das so verstanden, Daniel, dass das Heimrecht bei dem liegt, der in der Abschlusstabelle vorne lag. Das heißt, die HSV Panthers,
nachdem wir in der Gruppe darüber geredet hätten,
Genau, also die HSV Panthers wären jetzt nach dieser Regelung bei einem möglichen Finale auf jeden Fall Auswärtsmannschaft, weil sie Vierter waren in der Tabelle. Und die Stuttgarter Futsal Club wäre auf jeden Fall, also der Sieger. Wenn sie gegen die HSV Panthers gewinnen, wenn sie Sieger sind, dann würden sie auf jeden Fall Heimspiel haben im Finale.
Auch wenn sie gegen Waldimdorf spielen, dann wäre es sowieso egal. Dann, also die in der Halle, in der gespielt wird, hätte auch Waldimdorf wahrscheinlich gespielt. Also dann ist es für beide Teams gut. Dann hat man nur den Vorteil, dass man das nicht organisieren muss. Dann sieht man das los.
Ja, wir werden sehen. Aber das nur so als kleiner Hinweis. Ich freue mich auf die Spiele.
Ja.
Wird wieder spannend. Jetzt haben wir den Top-Futsal Deutschlands, die Top 4. Ja, dann mach dir ein schönes Wochenende. Es hat mich wieder gefreut. Ich wünsche allen anderen schönen Mittwoch, Donnerstag, Wochenende, so sage ich Wochenende. Daniel, komm gut in die zweite Wochenhälfte. So sage ich es noch. Lasst es euch gut gehen.
Ciao zusammen. Bis nächsten Mal.